The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Dienstag, der 9. Dezember.
So we agreed some important steps today. First, we will keep the military aid flowing and keep increasing the economic pressure on Russia to strengthen Ukraine now. Second, we agreed that any lasting peace must ensure Ukraine's sovereignty and security. And Ukraine must be at the table.
Sie hörten den britischen Premierminister Keir Starmer. Die militärische Hilfe an die Ukraine müsse fortgesetzt werden, ebenso der wirtschaftliche Druck auf Russland. Ein Frieden müsse die Souveränität und Sicherheit der Ukraine gewährleisten, so Starmer. Gesagt hat er all das im März dieses Jahres, als in London europäische Regierungschefs mit Präsident Zelensky zu einem Ukraine-Gipfel zusammenkamen. Wenige Tage zuvor hatte Donald Trump Zelensky im Weißen Haus öffentlich vorgeführt. Gestern nun hat wieder in London ein Treffen mit Zelensky stattgefunden. Und kurz vor Beginn sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Zitat, die einzige Strategie besteht darin, die militärische Unterstützung für die Ukraine fortzusetzen und wirtschaftlichen Druck auf Russland auszuüben. Zitat Ende. Der Text der Europäer im Dezember 2025 erklingt wie der im März 2025. Und heute wie damals geht es darum, die USA an der Seite Europas zu halten. Das Londoner Treffen damals war eine Reaktion auf Zelenskys Besuch im Weißen Haus, der in dem Vorwurf Trumps gipfelte, die Ukraine sei für den Krieg verantwortlich. Das Treffen heute ist eine Reaktion auf den 28-Punkte-Friedensplan, den Trumps Unterhändler Steve Witkoff gemeinsam mit Putin-Getreuen ersonnen hat und der unter anderem massive Gebietsabtretungen an Russland vorsieht. Zwischen damals und heute liegen Monate, in denen Washington mal dem Kreml Angebote machte, mal mit Ultimaten drohte. Der eigentliche Taktgeber aber war nicht Trump, sondern Wladimir Putin. Sei es die dann nicht eingehaltene Zusage für eine 30-tägige Feuerpause auf Infrastruktur- und Energieversorgungsziele, sei es der Gipfel in Alaska, wo der Kreml-Chef sich mit allem Pipapo empfangen ließ, aber Trump mit leeren Händen zurückblieb. Es waren die Zurückweisungen Putins, die Washington wieder näher an Europa rückten, zumindest zeitweise. Vom grundsätzlichen Kurs aber, ein Deal mit Russland abzuschließen, in dem die Interessen Europas und die Zukunft der Ukraine nachrangig sind, von diesem Kurs sind Donald Trump und seine Vertrauten nie abgewichen. Das hat der 28-Punkte-Friedensplan gezeigt und das verdeutlicht die vor wenigen Tagen vorgelegte nationale Sicherheitsstrategie der USA. Darin steht geschrieben, die Europäer sehen Russland als Bedrohung an. Im Umkehrschluss heißt das, die USA tun es nicht. Von dem gestrigen Treffen nun postete Friedrich Merz auf X ein Foto, auf dem er Zelensky vor dem Eingang von Downing Street 10 umarmt. Seit an Seit mit Starmer und Macron. Versehen hat der Bundeskanzler das Bild mit den Worten, die er in einem Pressestatement wiederholte.
The destiny of this country is the destiny of Europe. Yeah. So that's the reason why we are here, trying to figure out what we can do. And nobody should doubt on our support for Ukraine.
Das Schicksal der Ukraine sei das Schicksal Europas. Niemand sollte daran zweifeln, unsere Unterstützung werde nicht nachlassen, so der Bundeskanzler. Eine Botschaft, die nicht nur an Zelensky, sondern auch an Donald Trump gerichtet sein dürfte. Zumal Merz auch sagte, er sei skeptisch bezüglich einiger Aspekte der US-Position zur Beendigung des Ukraine-Kriegs. Neben den Worten braucht es aber auch Taten. Und hier wird entscheidend sein, ob sich die EU dazu durchringt, das eingefrorene russische Vermögen, 210 Milliarden Euro, freizugeben, um es als Reparationsdarlehen für die Ukraine zu nutzen. Es wäre ein Signal Richtung Moskau und Richtung Washington, dass mit der EU zu rechnen ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Sicherheitsexpertin Dr. Ulrike Franke analysiert die neue nationale Sicherheitsstrategie der USA und welche Botschaften an Europa darin enthalten sind.
Was wir hier gerade sehen, ist nicht das Ende der transatlantischen Beziehung. Was wir sehen, ist das Ende der transatlantischen Beziehung, wie wir sie kennen.
Anne Schwedt berichtet vom Wochenstart an der Wall Street. Außerdem lernen wir, was ein Außerirdischer mit dem Kettenrauchen zu tun hat und warum in Indien über das Schicksal des Schweizer Jodelns entschieden wird. Europa, der Gegner. So könnte man den Inhalt der nationalen Sicherheitsstrategie überschreiben, die das Weiße Haus nun vorgelegt hat. Darin geht es darum, was America First bedeutet und wie Wirtschaft, Außenpolitik und Landesgrenzen gestärkt werden. Unterm Strich heißt es aber auch auf 33 Seiten, wir sehen Europa, die EU, nicht mehr als Verbündete. Die Rede ist von Zensur. Oppositionelle würden unterdrückt werden hier auf dem Kontinent. Vor zivilisatorischer Auslöschung wird gewarnt. Ein Verlust der nationalen Identität und des Selbstbewusstseins drohe. Was sind die Absichten der USA hinter dieser Sicherheitsstrategie und welche Folgen hat diese Strategie für Europa? Darüber habe ich gesprochen mit Dr. Ulrike Franke. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Expertin für europäische und globale Sicherheit und Verteidigung, außerdem Senior Policy Fellow der Denkfabrik European Council of Foreign Affairs. Und unser Gespräch, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Frau Franke.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Frau Franke, die USA haben ihre nationale Sicherheitsstrategie präsentiert und darin heißt es, nach dem Ende des Kalten Krieges habe man in Washington gedacht, Amerikas Vorherrschaft über die gesamte Welt liege im Interesse des Landes. Doch nun komme man zu dem Schluss, die Angelegenheiten anderer Länder gingen die USA nur etwas an, wenn ihre eigenen Interessen unmittelbar bedroht seien. Sprich, Amerika will nicht mehr Weltpolizei sein. Frau Franke, ist diese Aussage überraschend oder hat sich diese Entwicklung nicht schon längst vor der Trump-Zeit abgezeichnet?
Also es ist schon so, dass diese nationale Sicherheitsstrategie wirklich Schockwellen gerade durch Europa gesendet hat. Ich würde aber auch zustimmen, dass es nicht wirklich überraschend ist, insofern als dass letztendlich ist alles, was in dieser Strategie drinsteht, haben wir vorher schon mal so gehört. Gerade was Europa angeht, ist diese Strategie eigentlich nur die Kodifizierung einer Rede, die der Vizepräsident J.D. Vance schon in München im Februar gehalten hat, bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Da steht de facto dasselbe drin. Nichtsdestotrotz ist das jetzt aber eben ein offizielles Dokument. Aber da ist jetzt letztendlich nichts drin, was wir so noch nicht gehört hätten.
Sie haben sie gerade schon angesprochen, die Rede, die US-Vize J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar vorgetragen hat. Und das ist ja nun offizieller Teil nun der Sicherheitsstrategie. Und da geht es darum, der Blick auf Europa. Die Probleme der EU seien die Migrationspolitik und die Zensur der freien Meinungsäußerung, so heißt es. Und hier sei eine Kurskorrektur notwendig. Anlass zu Optimismus gebe dabei der wachsende Einfluss patriotischer Parteien auch in Europa. Warum haben die USA ein so großes Interesse, Europa zu spalten?
Ja, das ist das Interessante, denn was wir hier gerade sehen, ist nicht das Ende der transatlantischen Beziehung oder auch die Scheidung der transatlantischen Beziehung. Was wir sehen, ist das Ende der transatlantischen Beziehung, wie wir sie kennen. Also wir haben hier jetzt wirklich eine parteiische Europapolitik, dass nämlich diese Administration sagt, wir sind nicht grundsätzlich Freund irgendwie von den Europäern, sondern eben von manchen, die so denken wie wir. Und in der Tat, sie benutzen diesen Ausdruck wie patriotische Kräfte, wo wir natürlich alle denken, ja, das sind dann eben die rechten Parteien. Also ich meine, gerade auch Vance und Co. haben ja auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass sie die AfD unterstützen, Elon Musk sowieso nicht. Und inwieweit oder warum haben die ein Interesse daran, Europa zu spalten? Man fragt es sich schon. Ich meine, es ist natürlich einfach diese Kulturkampffrage. Diese Administration oder ehrlich gesagt, man muss sagen, Teile dieser Administration teilen eben gewisse Ansichten von manchen rechten Parteien in Europa. Und das ist diese Ablehnung der Europäischen Union. Auch das ein Paukenschlag. Also in diesem Dokument steht eben wirklich drin, quasi die Europäische Union, die Politik der Europäischen Union ist schuld, dass Europa eben seine Werte verliert oder ähnliches. Das ist natürlich irre, wenn man sich überlegt, dass quasi bis gestern irgendwie die Europäische Union noch ein wichtiger Partner für die Vereinigten Staaten waren.
Geht es da tatsächlich nur um Ideologie oder auch um handfeste Interessen, die dahinter stecken? Also Trump ist ja der große Dealmaker, der immer nach dem Vorteil der USA schaut. Welchen Vorteil hätten denn die USA von einem Europa, das gespalten ist, einer EU, die auseinanderfällt?
Also wenn Sie mich so fragen, würde ich eigentlich sagen, es ist nicht im Interesse der Amerikaner, Europa zu spalten und zu schwächen. Ich halte das nicht für grundsätzlich schlaue Politik aus den USA. Aber man kann natürlich auch argumentieren, gerade eine starke Europäische Union hat natürlich auch gewisse Macht und gewisse Einflussmöglichkeiten gegenüber den USA. Denn die EU ist ja die Organisation, die zum Beispiel die Handelspolitik macht. Und Handelspolitik ist ja so ein Thema, da haben die Amerikaner ja ganz andere und neue Vorstellungen. Und da sind die europäischen Staaten natürlich zusammen als EU viel stärker als alleine. Also wenn man hier quasi die EU schwächt, dann ständen die ganzen kleinen europäischen Staaten den großen USA alleine gegenüber und könnten noch schlechter verhandeln. Ein großes Thema, glaube ich, ist auch diese ganze Frage der Tech-Regulierung. Auch hier spielt die EU eine große Rolle. Also wenn es darum geht, gerade so eine Plattform wie X, die ja auch zunehmend abgleitet, zu regulieren. Also es kann schon sein, dass es so dieses ganz zynische Interessenspolitik ist, dass man sagt, dass die Amerikaner oder dass die amerikanische Administration sagen, wenn die Europäer quasi alle nur einzeln uns gegenüberstehen, dann ist es einfacher für uns irgendwie Handelspolitik oder auch eben Technologiepolitik zu betreiben, die in unserem Interesse ist. Aber ich kann es nur noch mal betonen, ich halte diese Politik eher für recht kurzsichtig.
Was ja auch auffällig ist, dass die EU, die ja eigentlich ein Verbündeter der USA sind, scharf kritisiert wird in dieser Sicherheitsstrategie, China und Russland hingegen überhaupt nicht. Sind wir an den Punkt gekommen, an dem Europa jetzt anerkennen muss, dass Amerika eben nicht mehr ein Verbündeter der Europäer ist?
Also ich befürchte aktuell, ja, die aktuelle amerikanische Administration ist kein Verbündeter mehr, also schon mal gar nicht der EU und auch nicht der meisten Europäer. Und das sieht man eben daran, dass die Kräfte, mit denen sich die aktuelle Administration verbunden sieht, eben die ja Minderheitenparteien sind, die in manchen europäischen Ländern da Positionen vertreten, die eben nicht Mehrheitsmeinung sind. Es ist absolut faszinierend. Ich habe diese Strategie gelesen und danach habe ich die Strategie von 2017 gelesen, also die nationale Sicherheitsstrategie, die unter der ersten Trump-Administration herausgegeben wurde. Und da klingt das alles noch komplett anders. Aber in dieser Strategie sieht man eben die Russen und die Chinesen als größte Wettbewerber, als eben die ja Kräfte in der Welt, mit denen man sich messen muss und die auch eben nicht die eigenen Interessen vertreten. Und man sieht die Europäer als Partner, Alliierte, mit denen man das gemeinsam macht. Und jetzt gibt es so diese Wendung, dass Russland und China quasi anerkannt werden als einfach die anderen Großmächte, die auch so ein Stück vom Weltkuchen irgendwie abkriegen wollen oder abkriegen dürfen. Und es ist viel stärker so diese Einflusszonenpolitik, die hier durchkommt, dass quasi die USA sagen, ja, also wir kriegen quasi die westliche Hemisphäre und Russland und China können quasi den Rest dann irgendwie unter sich aufteilen und wir als USA werden da nicht groß reinfunken.
Jetzt ist die Frage, wie soll Europa, wie soll die EU mit Trump umgehen? Also Trump schmeicheln ist der eine Versuch gewesen, seinen Forderungen nachzukommen, also etwa dem 5% NATO-Ziel war der andere Versuch. Also diese Strategie ein bisschen unterwerfen und dem Willen des US-Präsidenten gerecht zu werden, es hat am Ende doch alles nicht geholfen. Also was kann bzw. muss die EU jetzt tun?
Meines Erachtens müssen wir uns darauf besinnen, was sind unsere Interessen, was müssen wir machen, um unsere, vor allen Dingen jetzt gerade, Sicherheit und Verteidigung zu garantieren. Wir müssen uns zugegebenermaßen die Frage stellen, ob die NATO jetzt noch so das richtige Vehikel ist, ob der Tatsache, dass eben die Amerikaner so uns flöten gehen als Verbündete. Deswegen werden wir wahrscheinlich mehr tatsächlich auf EU oder europäischer Ebene machen. Das muss ja gar nicht alles irgendwie EU-Brüssel sein. Das kann ja auch multilateral europäisch gemacht werden. Aber ja, also wir stehen ziemlich im Regen. Wir müssen jetzt sehr schnell dafür sorgen, dass wir unsere eigene Sicherheit garantieren können. Wir müssen unglaublich daran arbeiten, wieder auch unsere wirtschaftliche Stärke zu stärken. Aber wir müssen de facto einfach schauen, was können wir jetzt alleine machen ohne die USA. Wir müssen natürlich weiterhin auch mit den USA umgehen. Also wir können ja jetzt auch nicht sagen, wir reden irgendwie nicht mehr mit Trump oder so. Insofern, es wird weiterhin auch Besuche im Weißen Haus geben. Aber so dieses Anbiedern, was wir jetzt in der letzten Zeit gesehen haben, das würde ich jetzt auch aufhören, denn das scheint ja wirklich nicht zu funktionieren. Und dann ist es einfach nur noch irgendwie unangenehm und ein Zeichen von Schwäche.
Aber es ist nach wie vor so, noch ist die EU, ist Europa auf die USA angewiesen.
Ja, bleiben wir mal jetzt wirklich im Sicherheits- und Verteidigungsbereich. Ist es leider so, dass ob der Tatsache, dass wir so lange in den Bereich nicht genügend investiert haben, uns tatsächlich viele Fähigkeiten auch fehlen. Das bedeutet natürlich nicht, dass wenn jetzt irgendwie morgen Russland europäische Staaten angreifen und die Amerikaner wirklich sagen, ist uns egal, wir machen da gar nichts, wohinter ich dann doch auch noch ein Fragezeichen setzen würde, trotz allem, dass wir dann irgendwie überrannt werden und überhaupt nichts können. Also man muss da auch so ein bisschen immer die Proportionen wahren. Aber natürlich, das ist das Problem. Wir haben uns in eine Situation gebracht, in der wir sehr stark von einem Land abhängig sind für unsere Sicherheitsverteidigung. Und dieses Land sagt gerade, eigentlich wollen wir diese Sicherheit so gar nicht mehr garantieren. Und noch schlimmer, eigentlich sehen wir euch nicht mehr als Verbündete.
Vom polnischen Präsidenten Donald Tusk stammen die Worte, ich zitiere, 500 Millionen Europäer flehen 300 Millionen Amerikaner um Schutz vor 140 Millionen Russen an, die seit 3 Jahren nicht in der Lage sind, 50 Millionen Ukrainer zu besiegen. Zitat Ende. Und dann sagt Tusk noch, Europa fehle der Glaube an sich selbst, daran eine globale Kraft zu sein. Teilen Sie diese Einschätzung?
Ja, zum Teil. Das ist ja, was ich eben meinte. Also wir dürfen wirklich nicht so tun, als hätten wir quasi nichts und ständen komplett blank da, wenn uns irgendwie die Amerikaner verlassen. Das ist eben auch Quatsch. Natürlich haben wir auch Fähigkeiten. Die Bundeswehr hat 182.000 Menschen in Uniform, die Franzosen auch 200.000, also so in der Größenordnung. Wir haben 2 Nuklearmächte auf dem europäischen Kontinent. Das ist ja nicht alles irgendwie abhängig von den USA. Aber nichtsdestotrotz bleibt es eben, dass wir viele Fähigkeiten auch nicht haben und uns gerade auch Masse fehlt, was auch so ein Thema ist, zum Beispiel im Krieg gegen die Ukraine, die unglaublichen Massen auch, die da an Material verbraucht werden. Das haben wir alles nicht. Unsere Arsenale sind da relativ schlecht gefüllt und da bräuchten wir eigentlich die Amerikaner.
Liebe Frau Franke, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch und Ihre Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Sehr gerne.
Der Dezember mag ein dunkler Monat sein, doch es gibt auch Licht. Plätzchen, Glühwein und manchmal Büro-Weihnachtsfeiern, die ordentlich Gesprächsstoff bieten. Aber über allem schwebt die schicksalshafte Frage nach dem richtigen Geschenk für die Liebsten. Besser als ein verlegenes Paar Socken, um das Klischee mal zu bedienen, oder die Last-Minute-Duftkerze kommt bei ihren Liebsten bestimmt die Pioneer-Weihnachtsbox an. In der versteckt sich ein Jahresabo für all unsere journalistischen Inhalte, Gabor Steingarts neues Buch Systemversagen und 2 Tickets für ein Live-Event Ihrer Wahl auf unseren Pionierschiffen. Frei nach dem römischen Aphoristiker Publius Syrus, wenn du Guten etwas schenkst, dann schenkst du einen Teil dir selber. Also, wenn Sie jemanden kennen, den Sie für gut befinden und der dringend Pionier werden sollte, machen Sie sich auf in die Shownotes dieses Podcasts. Da gibt es den Link zur Pionier-Weihnachtsbox.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da weiß Anne Schwedt am besten, wie die Wall Street in die Woche gestartet ist. Also ab nach New York und einen wunderbaren guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, die neue Woche hat an der Wall Street mit leichtem Gegenwind begonnen. Alle 3 großen Indizes haben nachgegeben. Der Dow Jones rund 0,5%, der S&P 500 gut 0,75% und der Nasdaq Composite minimal weniger. Ausschlaggebend war weniger eine konkrete schlechte Nachricht, sondern die Nervosität vor der letzten Zinsentscheidung der US-Notenbank in diesem Jahr und ein Zinsmarkt, der plötzlich wieder nach oben läuft. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe ist wieder gestiegen, obwohl der Markt Markt mit fast 90% Wahrscheinlichkeit eine weitere Zinssenkung der Fed um ein Viertel Prozentpunkt einpreist. Das sorgt natürlich für Unsicherheit. Sollte die Fed sich vorsichtiger äußern, dann könnte das die aktuelle Jahresendrallye schnell abbremsen. Viele Analysten warnen auch, sollte die Fed überraschend gar nicht senken, dann wären Kursverluste von 2-3% an einem Tag möglich. Innerhalb des Marktes gab es aber auch klare Gewinner gestern. Tech-Werte zeigten Stärke. Broadcom sprang nach Berichten über Gespräche mit Microsoft zu maßgeschneiderten Chips auf ein neues Rekordhoch. Confluent schoss nach einer vereinbarten Übernahme durch IBM zweistellig nach oben und Oracle legte auch im Vorfeld seiner Quartalszahlen zu. Also unterm Strich kann man sagen, ein vorsichtiger Start in die Woche, geprägt von Fed-Erwartungen mit einzelnen sehr starken Stories in Tech als Gegenpol, Dagmar.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass gefühlt jede noch so nischige lokale Eigenheit unter dem Nimbus der Bedeutung für die Menschheit als Weltkulturerbe verewigt ist. Aber immer noch nicht jener mythische, oft karikierte, weltberühmte Gesang, der den höchsten Bergen und Tälern Europas ihre Seele gibt. Aber der Reihe nach. Das sogenannte immaterielle UNESCO-Weltkulturerbe, es ehrt Traditionen, Tänze, Rituale, Essgewohnheiten, Jagdtechniken. Vom argentinischen Tango über Trockenmauerwerk in Griechenland, Bräuche rund um die Dattelpalme in Mauretanien, chinesisches Schattentheater bis hin zur deutschen Genossenschaft. Aber was im Jahr 2025 immer noch fehlt in der Liste, es ist kaum zu glauben, das Jodeln der Schweizer. Los ging das Ganze als Hirtenschrei vor Hunderten von Jahren. Die verschiedenen Techniken und Jodelmelodien wurden immer weiter tradiert. Heute ist auf der Website des Schweizer Bundesamts für Kultur zu lesen, Zitat, das Jodeln eröffnet ein breites klangliches Spektrum zwischen gepflegtem, klassisch anmutendem Schöngesang bis hin zu archaischen, rufenden Stimmgebung. Zitat Ende. In den Schweizer Alpen wird auch heutzutage kräftig gejodelt, auch jenseits des Hirtenbusiness. Der Eidgenössische Jodlerverband zählt 12.000 Aktive. Im Internet vermitteln junge Schweizerinnen, wie das geht mit dem Jodeln.
Grundelement im Prinzip ist das der Kehlkopfschlag, also man sagt das O, U, U, O. Ich nehme gerne so ein spielerisches Beispiel, das vom Tarzan.
Die deutsche Stadtbevölkerung wurde spätestens durch Loriots Jodelschule aufgeklärt über die Tücken des Jodelns.
Hollera da
Hollerie.
Hollerie di dudel du.
Du dödel di.
Hollerie du dödel du.
Du dödel di.
Das Schweizer Jodeln könnte bald in den Adelsstand des Weltkulturerbes erhoben werden. Bei einer aktuellen Sitzung in Neu-Delhi soll in dieser Woche noch entschieden werden, ob der Alpengesang aufgenommen wird. Wir wünschen viel Glück und sagen in Anlehnung an Loriot, es saugt und bläst der Heinzelmann, wo der Schweizer sonst nur jodeln kann.
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass der wohl netteste Außerirdische, der je einen Fuß auf den Planeten Erde gesetzt hat, seinen Charme mehreren Frauen zu verdanken hat.
E.T. nach Haus telefonieren?
E.T. nach Haus telefonieren.
Am heutigen 9. Dezember im Jahr 1982 feierte ein Steven Spielberg-Film Deutschland Premiere, der Generationen begeistert hat. E.T., der Außerirdische. Die Geschichte des gutmütigen Aliens, der bei einem Erdausflug versehentlich von seiner Crew zurückgelassen wird und sich dann mit einem kleinen Jungen anfreundet, sie berührt bis heute. So ein Alien, der gibt ja Rätsel auf. Vor den Kindern im Film, dem 10-jährigen Elliot und seinen Geschwistern Gertie und Michael, geht der knapp 1 Meter große, braune Außerirdische mit seiner haarlosen, runzligen Haut als männlich durch. Und so ist Elliot nicht begeistert, als seine kleine Schwester Gertie E.T. mit einer blonden Langhaarperücke, jeder Menge Schmuck und einem Kleid in eine faltige kleine Dame verwandelt.
E.T., E.T., brav sein.
Brav sein, das habe ich ihm auch beigebracht. Weißt du, du solltest ihm nicht seine Würde wegnehmen. Das ist die lächerlichste Sache, die ich je gesehen habe.
Dabei steckte in E.T. tatsächlich eine kleine Dame, zumindest manchmal. Der Außerirdische wurde durch drei kleinwüchsige Schauspieler und Schauspielerinnen in einer Puppe zum Leben erweckt. Und eine von ihnen war Tamara DeTrue. Um das Mysterium der Gestalt von E.T. zu bewahren, allerdings verbot der Regisseur und Produzent Steven Spielberg den drei E.T.-Darstellern, öffentlich über ihre Rolle zu sprechen. Tamara DeTrue war die Einzige, die sich nicht daran hielt. Sie wollte Anerkennung. Doch aus dem kollektiven Gedächtnis ist sie verschwunden und nur die Puppe selbst ist bis heute eine Ikone. Ebenso legendär wie das Äußere von E.T. ist seine Stimme.
Telefon!
Telefon?
Telefon!
Telefon!
Und auch E.T.'s Stimme kommt von einer Frau. Im Original stammt E.T.'s tiefe Stimme von der 67-jährigen Kettenraucherin Pat Walsh. Die deutsche Synchronstimme lieferte die damals bereits 70-jährige Schauspielerin Paula Leper. Ihr Ruhm aber war wie ihre Stimmen, Schall und Rauch. Eine Darstellerin allerdings wurde im Alter von 7 Jahren durch E.T. tatsächlich weltberühmt. In der Rolle von Elliots kleiner Schwester Gertie. Ihr Name? Drew Barrymore. Von 7 bis 70. Es waren auch die Frauen, die Spielbergs E.T. zu einem Filmklassiker mit universaler Kraft werden ließen. Bleiben Sie aufrecht. Irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.